Herzlich willkommen, liebe LäuferInnen. Wir starten nochmal eine kleine, ganz lockere Runde ins Auslaufen nach dem harten Tempotraining, nach dem letzten harten Tempotraining vor den deutschen Meisterschaften. Darum wird es heute gehen. Mein Name ist Felix Hentschel und mit dabei
Max Thorwirth. Und Felix, wir haben letzte Woche das Auslaufen einfach mal weggelassen.
Kommentar.
Wir haben den Luis Oberbeck gemacht, haben gesagt, okay, Einheit ist fertig, die Schnelligkeit muss in den Beinen ankommen. Wir lassen es mit dem Auslaufen, sind aber jetzt zurück für die deutschen Meisterschaften, die am Wochenende anstehen
in Kassel. Wir haben aber auch wirklich einiges verpasst. Ich denke, da werden wir viel aufholen im Laufe der nächsten Zeit. Für mich auf jeden Fall das Highlight aus sportlicher Sicht der letzten Wochen, und ich fasse es mit dem Post eines Let's Run Forum-Posters zusammen. Shelby, Queen Shelby is back. Yes.
Ja, die hat die Biermeile gewonnen, ne?
Und Frauenweltrekord. Mit Weltrekord. Und Frauenweltrekord gebrochen mit irgendwie 5,38 oder so. Also wirklich auch echt eine gute Zeit. 5,43, sorry. Es gab auch schon ein Statement im Prinzip vom Ausrichter des Events, der gesagt hat, naja, es war halt für die noch nie irgendwie, also es musste sich noch nie jemand einen Doping-Test unterziehen, dass ein Ergebnis dann gewertet wird. Warum sollten sie es jetzt machen? Macht ja schon irgendwie Sinn. Ich weiß nicht, ach, keine Ahnung, ich tue mir echt schwer. Keine Ahnung, was sagst du dazu? Was ist dein Take?
Ich habe da nicht wirklich irgendwie eine Meinung zu. Es ist wieder die gleiche Diskussion, die wir immer haben. Auf der einen Seite, wenn sie doch irgendwie unschuldig ist in dem Ganzen, dann wäre es halt sautraurig, sie auch von solchen
Biermeile wegzunehmen.
Dann wäre es halt sautraurig, wenn auch an so Spaßveranstaltungen irgendwie die Freude genommen wird. Wenn sie es gemacht hat, dann finde ich auch eher, dass man sich generell von dem Sport ein bisschen fernhalten soll, zumindest was so Veranstaltungen angeht. Deswegen, ich war eher enttäuscht, dass wir kein richtiges deutsches Team da hatten, dass Fritz nicht rübergeflogen ist.
Ja, stimmt.
Muss man an der Stelle, glaube ich, mal tadeln. Aber ich gehe davon aus, dass die Jungs dann bei der deutschen Biermeilenmeisterschaft, die dann ja, glaube ich, auch Ende des Monats bald ist, also richtig, so lange ist auch nicht mehr hin, stattfindet, dass die Jungs da Gas geben werden, Jungs und Mädels natürlich. Wer sich da noch informieren möchte, guck mal bei Running Gags vorbei, die richten das mit dem Biermeil-Team Germany aus.
Ich glaube, Anmeldungen sind aber schon geschlossen. Also nagel mich nicht fest. Ende Juli, wenn mich nicht alles täuscht, am 29.07. das Event. Genau. Aber werden wir mal sehen. Wir haben aber jetzt direkt vor der Nase eine echte deutsche Meisterschaft. Also ich will jetzt hier den Biermeilern nichts kleinreden, nichts kaputtreden, aber in Kassel heißt es am Wochenende, die deutschen Meisterin zu finden. Und deswegen starten wir direkt mal in die Preview, oder?
Ja, und vielleicht für euch, die gerade zuhören, ein bisschen die Info. Wir haben ja einiges verpasst jetzt dadurch, dass wir letzte Woche nicht aufgenommen haben. Team EM, deutsche U23-Meisterschaften. Wir haben uns jetzt ein bisschen drauf geeinigt. Wir werden die Deutschen in Kassel ein bisschen previewen und alles, was uns dann dazu noch einfällt, was es zu sagen gibt, was in den letzten Wochen passiert ist, werden wir quasi in den einzelnen Disziplinkategorien ein bisschen mitbesprechen. Wenn wir mit den 800 Metern der Männer zum Beispiel starten, haben wir aus meiner Sicht zwei Favoriten. Es sind einmal Dennis Biederbeck und Luis Oberbeck. Die führen auch die Meldeliste an mit 1,46,09 und 1,46,35. Dazu darf man auch Oskar Schwarzer, Marvin Heinrich nicht unterschätzen. Tim Holzapfel, der Titelverteidiger, ist auch wieder mit am Start. Der deutsche U23-Meister von letzten Wochenende, Emil Meckle, der vielleicht sogar ein bisschen überraschend gewonnen hat, ist auch gemeldet. Ich weiß nicht, wen siehst du da in der Favoritenrolle? Was denkst du, wer gewinnt?
Ja, also ich glaube auch, die ersten drei Plätze werden die ersten vier Gemeldeten unter sich ausmachen. Lorenz Herrmann auf Rang 5 ist auch nur 900stel hinter. Marvin Heinrich mit 947,11. auch Oskar Schwarzer, definitiv ein gutes Zeichen von denen allen. Die sind ja auch alle jetzt in Pfungstadt ganz viele Bestzeiten oder jetzt die Meldezeiten halt gelaufen. Also Season Bests gelaufen. Und Dennis Zeit ist ja auch aus Dessau, von daher, ich weiß gar nicht, was Louis Oberbeck noch gelaufen ist in der letzten Zeit. Weil er ist
Louis, genau, also da müssen wir ein bisschen drüber reden. Louis ist die Team-EM gelaufen und da, ja, auch wieder ein bisschen ärgerlich, wie das Rennen verlaufen ist. Also erstmal hattest du bei der Team-EM ein A-Heat und ein B-Heat, deren Ergebnisse natürlich zusammengewertet werden am Ende für die Rangliste. Louis war im schnelleren Heat mit drin, was erstmal prinzipiell gut ist, was dann aber nicht so gut war, weil der langsamere Heat schneller war letztendlich, wo du dich auch ein bisschen fragen musst, so,
das macht ja gar keinen Sinn.
Dass da keiner irgendwie die Tempoarbeit übernommen hat, war sicherlich so von Louis jetzt auch nicht erwartet. Hätte ich ehrlicherweise an seiner Stelle auch nicht erwartet. Du hattest den Andreas Kramer da drin, dass da ja Kramer oder irgendwer anders was macht. Hätte man schon drauf spekulieren können. Und dann so ein bisschen den Fehler gemacht, den er in der Halle auch schon gemacht hat. Nämlich ein bisschen in Panik verfallen, als er dann so nach 300 Metern ein bisschen nach hinten gerutscht war. Und das hat er dann versucht zu lösen, indem er ja versucht hat, nach vorne zu sprinten oder zu kommen. Problem ist halt, bei einer Team-EM auf dem Niveau ist halt auch nicht ganz so einfach, nach vorne zu kommen. Und wenn du es halt nicht schaffst und dann weiter Gas gibst, läufst du halt viel auf Bahn 2. Und so muss man sagen, dass Louis da halt von 300 bis 600 quasi einen langen Überholvorgang gestartet hat. Was dann dazu geführt hat, dass, als er dann einmal kurz vorne war, die anderen angetreten sind und er wieder nach hinten durchgespult worden ist. Das war sicherlich ein bisschen ärgerlich, ein bisschen auch Learning, also auch jetzt überhaupt kein Vorwurf. Hatten wir ja auch mit ihm im Podcast besprochen, dass man gerade diese taktischen Situationen dann noch ein bisschen lernen muss. Ich glaube tatsächlich, dass Dennis gewinnt. Der ist in Dessau die 1:46.0 gelaufen. Der ist erstaunlich gut drauf. Der wird heiß sein. Und ich glaube, dass gerade aus diesen taktischen Gründen Dennis das Ding macht. Und ich glaube aber auch, dass ein Lorenz Herrmann vielleicht überraschen kann. Das ist so jemand, den ich da auf dem Zettel habe. Und also ich meine, Tim Holzapfel hat es bis jetzt bei jeder deutschen Meisterschaft fast bewiesen, dass er irgendwie dann auch wieder eine Rolle Richtung Podium spielt. Deswegen darf man ihn da, glaube ich, jetzt auch nicht rausrechnen. Aber also mein Podium wär Biederbeck, Oberbeck, Herrmann. Da schiebe ich ihm jetzt einfach mal drauf. Aber wie es sich am Ende ausspielt, werden wir sehen. Was auch ein bisschen schade ist in der U23, also Emil Meckle hat die deutsche U23-Meisterschaft letztes Wochenende gewonnen, ist, wir haben keinen einzigen 800-Meter-Läufer für die U23-EM nominiert als Deutschland. Das zeigt auch, dass da gerade dieser Druck Richtung 1:47 hin aus der U23 nicht ganz so da ist, wie man ihn wahrscheinlich gerne hätte.
Ja, kann sein, dass da ein bisschen eine Lücke dann kommt in ein paar Jahren, ne? Weil ganz vorne sieht es ja eigentlich ganz okay aus von den Zeiten, so entwickelt sich Richtung 1:45. Ob Marc Reuter nochmal irgendwie so in diese Richtungen nach vorne kommen wird, bleibt abzuwarten, denke ich. War eigentlich immer ein Name, der in den letzten Jahren genannt werden musste, wenn es um die 800 Meter ging. Dieses Jahr bisher noch nicht so, aber ja, auch er hat natürlich bei den Deutschen dann die Chance, das irgendwie, ja, das Jahr noch zu retten, weiß ich nicht, aber zumindest mit einer guten Platzierung denke ich so, irgendwie so die Saison noch versöhnlich zu stimmen, weil ja, für eine WM-Quali sehe ich es jetzt gerade nicht und bei den deutschen Meisterschaften ja, wahrscheinlich auch nicht noch.
Ja, also ich mit der WM-Quali sehe ich es auf keinen Fall. Ich glaube, dass es für ihn vielleicht mal gut ist, nicht in dieser Favoritenrolle da reinzugehen und einfach wirklich auch nichts zu verlieren zu haben, weil die Saison bis jetzt leider einfach auch echt nicht gut war vor dem, was er schon mal gelaufen ist und vor dem, was auch seine Ansprüche sein werden, ohne da jetzt wieder irgendwelche Hintergründe zu kennen. Deswegen, vielleicht ist es jetzt diesmal eine Situation, wo keiner Marc Reuter auf dem Schirm hat und er das irgendwie positiv für sich nutzen kann. Ich glaube allerdings nach den Vorleistungen nicht, dass es fürs Podium reichen wird.
wäre auf jeden Fall eine Überraschung, ja. Glaube ich auch. Glaube ich auch, ja.
Wir werden es auf jeden Fall sehen.
Bei den Frauen, erinnere mich mal noch ganz kurz, letztes Jahr Platz 1, Christina Hering noch vorne gewesen. Ich weiß es gar nicht mehr. Wer ist letztes Jahr deutsche Meisterin geworden? Aus dem Bauch raus, muss man sagen, Fischi wahrscheinlich.
Aus dem Bauch raus immer Fischi. Ich meine auch, Fischi wäre gelaufen und hätte Maite auf der Gegengerade, auf der Zielgerade noch von sich gehalten.
Das wird sehr schwer. Also ich sage auf jeden Fall, Maite Kohlberg gewinnt, wird deutsche Meisterin. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das nicht ihr einziger Titel bei Freiluftdeutschen sein wird in den nächsten Jahren. Ey, die ist so stabil, so stark dieses Jahr.
Die ist stabil, die ist auch sehr stark. Hat jetzt auch bei der Team-EM dritten Platz belegt mit einer sehr guten Zielgerade. Ich gehe auf Fischi. Ich gehe auf Christina Hering. Also man hat gesehen, dass es Maite ja in der Halle auch ein bisschen schwer gefallen ist, das Rennen von vorne zu gestalten, beziehungsweise dann von vorne zu dominieren. Fischi hat natürlich die Tendenz, dass Fischi halt selber nach vorne geht. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie sowas, ich sag schon seit ein, zwei Jahren jetzt, dass Maite eigentlich den Titel auch verdient hat und den mal holen müsste. Aber irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl,
das wird nichts.
Irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, auch wenn man es nicht so ganz glauben kann, dass es trotzdem Fischi wieder mit ihren langen Schritten dann 50 vor Schluss dann doch wieder irgendwie wegzieht.
Das wäre auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall spannend, ja. Wie muss die erste Runde durchgegangen werden, dass es für Maite bessere Chancen hat? Also ja, wenn man es überhaupt so sagen kann. Also ich weiß nicht, ich glaube, wenn die mit einer 59 oder vielleicht sogar eine, ja, sagen wir, sie laufen 59 bis 60 durch vorne, spielt Maite schon in die Karten, oder? Versus eine 62, glaub, 63 oder so. Oder meinst du, es ist egal fürs Rennen?
Also ich glaube, wenn es halbwegs schnell wird und jemand anders Pace macht, dann spielt Maite zu 100% in die Karten. Also wenn Fischi das komplett von vorne macht, dann glaube ich, gewinnt Maite, weil die dann nur hinterherlaufen muss und weil die dann schon mittlerweile stark genug auf der Zielgerade ist.
Okay, aber glaubst wenn's du, alle anderen schauen nur zu auf die zwei? Tanja Spill ist mein ein bisschen über eine Sekunde langsamere Meldezeit. Lara Tortell dann nochmal eine Sekunde dahinter oder anderthalb Sekunden. Also so
hart wie es
klingt, aber alle anderen können halt nur zuschauen auf die zwei Vorderen.
Ich glaube nicht, dass irgendeiner von den anderen was macht, außer der X-Faktor in diesem Rennen. Ich weiß nicht, wie weit du runtergescrollt hast in der Meldeliste. Coco. Wir haben nämlich vielleicht auch nicht, man weiß es nicht, Constanze Klosterhalfen in diesem 800-Meter-Rennen drin, die nur für die 800 gemeldet hat. Man kann, glaube ich, bis 72 Stunden vorher noch eine andere Disziplin nachmelden, theoretisch. Wird aber, denke ich mal, nicht passieren. Jetzt ist bei Coco die Situation so, also A, glaube ich nicht, dass die Maite und Fischi selbst in Topform schlagen kann. Und die letzten zwei Wettkämpfe von Coco waren leider echt nicht gut, wo man ein bisschen die Frage stellen muss, was ist da eigentlich gerade los? Also in den USA eine 209, glaube ich, gelaufen über 800, nach einer 60er Angangsrunde eine 69 draufgelaufen und dann eine 416 über 1500, 20 Minuten später, die ich dafür eigentlich dann noch ganz gut fand, dass man nur 20 Minuten vorher 209 gelaufen ist, aber natürlich auch nicht Kokos Anspruch. Das hätte man vielleicht noch so ein bisschen als Trainingswettkampf durchgehen lassen können oder wusste man nicht so genau, ja, wie ernst hat es jetzt genommen oder nicht, wobei ihr Angang schon recht fokussiert und ja, vernünftig aussah auch im Livestream. Aber Stockholm, 5000, auch letzte geworden mit einer 15-14, jetzt über 5000. Da scheint irgendwas nicht so ganz zu stimmen.
Da passt der Schuh nicht.
Da passt der Schuh nicht, ja. Da wird sich Puma nicht drüber freuen, dass du das so sagst. Aber ja, es wird spannend sein zu sehen, ob sie überhaupt antritt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn das die Form gerade ist, dann muss sie sich ehrlicherweise schon strecken, um ins Finale zu kommen über 800. Also eine 2-6 so, da sind viele gerade mit ihrer Form mit ihrer Form da. Ja. Und das wird spannend.
Wird auf jeden Fall spannend zu sehen, ja. Das stimmt.
Dahinter haben wir deutsche U23-Meisterin ist Lucia Sturm geworden, die nicht auf der Meldeliste steht, da die mit Sophia Volkmar für die U23-Europameisterschaft nominiert worden ist, die ja dann auch, ja, die ist irgendwie eine Woche später, okay. Also die, da ist nicht viel Zeit. Also ich glaube, was müssen wir nochmal, können wir dann in der nächsten Folge aufnehmen, aber das ergibt schon Sinn, jetzt nicht drei Wochenenden hintereinander zu laufen, wenn man sich auf die U23-EM fokussieren will. Aber auch mit dabei, und das vielleicht auch nochmal so ein Außenseiter-Shot auf Bronze, Lara Tortell, die sich jetzt die ganze Saison über gesteigert hat, auch nur um ein paar Hundertstel die U23-EM-Norm verpasst hat, ganz knapp nur Zweite geworden ist bei der U23-DM, auch um, ich glaube, 400stel oder so hinter Lucias Sturm. Deswegen, also die ist so ein bisschen mein Geheimtipp. Und ich glaube, dass die eventuell auch eine Überraschung auf Bronze sein könnte. Ich glaube nicht, dass es so safe ist für Tanja. Aber ja, Rennverlauf. Es wird spannend sein zu sehen, was Fischi macht. Weil wenn Fischi komplett von vorne geht, könnte vielleicht auch... Ich meine, ich habe gerade auf Fischi getippt als Siegerin, ne?
Ja,
aber es gibt auch ein Szenario, wo es gibt auch ein Szenario, wo Fischi halt irgendwie Vierte wird. Also, ja, es bleibt auf jeden Fall auch da extrem spannend. Und ein Name, den ich gerne auch einfach nur mal genannt haben möchte, falls nachher was passiert, Alina Ammann hat zwar in Anführungszeichen nur eine 204,38 stehen, ist damit aber immerhin auch Sechste der Meldeliste. Die hat mich bis jetzt bei den meisten deutschen Meisterschaften auch immer überzeugt, dass die da eher am oberen Leistungsniveau performt hat. Also da wird mich jetzt eine Top 5 mit Angriff nach vorne auch nicht überraschen.
Das sind doch wohl Insights. Also dann haben wir doch auch einige Frauen, wo es spannend wird, sie zu beobachten. Und ganz vorne, ja, also unsere Tipps habt ihr gehört, und dann bin ich mal wirklich sehr gespannt. Gibt ja auch immer noch Vorläufe und so, kann auch immer noch was passieren. Aber und es wird
ja,
sehr heiß.
Ja,
ne?
Aber es soll sehr heiß werden. Da bin ich auch mal gespannt, weil es ja gerade noch kalt ist. Also ab morgen knallt's dann wieder. Ja, muss man mit umgehen können, muss man sich drauf vorbereiten. Vielleicht hier auch mal offiziell noch eine Info, die zwar auch in den Teilnehmerinformationen steht, aber die liest sich ja, glaube ich, kaum jemand durch, die Teilnehmerinformation. Es wird wie letztes Jahr immer nur eine Wasserflasche geben, die man dann wieder austauschen kann. Also wenn man eine Wasserflasche ausgetrunken hat, gibt man die zurück, kriegt dafür eine neue Flasche Wasser. Das heißt, wenn ihr irgendwie Wasser braucht...
Ist das für die Zuschauer gerade, was du sagst? Also, oder?
Nee, für die Athleten. Für die Athleten und Athletinnen. Zuschauer, ihr müsst euch das Wasser kaufen, glaube ich.
Okay.
Ja, deswegen ruhig nochmal eine Flasche mehr vielleicht mitnehmen als Athlet.
Welche Wasserflaschen werden ausgetauscht, Max? Ich verstehe nur Bahnhof.
Habe ich nicht gut erklärt jetzt. Pass auf, es gibt einen Partner vom DLV, ich weiß gerade nicht, wer das ist, ein Getränkepartner. So, und auf dem Aufwärmplatz hat man ganz früher einfach, konnte man sich so viele Wasserflaschen, Getränkeflaschen nehmen, wie man wollte. Ja. Also ich konnte auch hingehen und mir 5 nehmen. Das Problem ist, dass diese Flaschen nie zurückgegeben worden sind und die halt riesige Pfandprobleme bekommen haben. Okay. Dementsprechend war es letztes Jahr kurzfristig so, am zweiten Tag, am Sonntag, dass du halt die eine Flasche nehmen konntest, und wenn die leer war, hast du die leere Flasche zurückgegeben und hast eine neue Flasche bekommen. Das ist aber, wenn du dich vielleicht auch mit Wasser irgendwie abkühlen willst und es über dich drüber schütten willst und dann auch noch was trinken willst, ein bisschen ungünstig, wenn du nur eine Flasche hast.
Macht Sinn.
Verstehst du jetzt, was ich versucht habe zu sagen und nicht gut ausgedrückt habe?
Jetzt habe ich alles verstanden.
Sollen wir mit den 15 Meter der Frauen weitermachen, ehe wir wieder zu den Männern kommen?
Können wir auf jeden Fall machen. Scroll ich hier doch mal in die andere Richtung, aber ich bin flexibel.
Ja, ich bin nämlich noch nicht hochgescrollt wieder, deswegen dachte ich, ja, das ist einfacher.
Da sind wir ja hier jetzt ein bisschen voreingenommen, ne?
Wir sind voreingenommen und werden wahrscheinlich beide den gleichen Tipp dann auch haben, dass wir auf Hanna setzen. Ich meine, man muss sagen, Hanna ist schon die Favoritin, auch ganz klar. Trotzdem in dem Rennen. Fünfte der Europameisterschaften letztes Jahr, hat jetzt auch eine gute Team-EM absolviert, ist der Dritte insgesamt geworden.
Ist ja 30 Rennen
vorbei aus meiner Sicht.
Der Meldeleistung.
hat 3 Sekunden Vorsprung der Meldeleistung, wobei ich auch der Meinung bin, selbst bei der Team-EM, wenn sie sich da noch ein bisschen besser positioniert und mal ein bisschen früher irgendwie aktiv wird, gewinnt die das Ding auch. Aber ja, nichtsdestotrotz, Titelverteidigerin auch, muss man eigentlich auf Hanna gehen, aber sie hat eine Herausforderin, beziehungsweise sogar dieses Jahr 2 Herausforderinnen aus meiner Seite, aus meiner Sicht. Einmal Kathi Trost, die eine 408 stehen hat. Wobei man bei Kathi aber halt auch, man kann das alles nicht ganz so vergleichen, weil aus der ganzen Lehrersituation, aus dem ganzen Berufsleben, wenn die sich jetzt mal, ja, nochmal wirklich diese deutsche Meisterschaft als Ziel gesetzt hat und die erstaunlich vorbereitet hat, glaube ich, dass wir da nochmal eine fittere Kathi sehen werden als in den Wettkämpfen bisher. Und vielleicht auch einen Tick ausgeruhtere Kathi als in den Wettkämpfen vorher. Deswegen, am Ende ist Hanna schneller. Wenn Hanna keinen großen Fehler macht, ist Hanna schneller als eine Kathi Trost. Minimal, aber sie ist schneller. Aber wenn Hanna keinen guten Tag erwischt, wenn mit der Hitze nicht klarkommt.
Für Sprint? Sorry, wenn ich nochmal reingrätschen muss. Meinst du auch, für den Sprint ist Hanna schneller als Kathi? Ich kann es überhaupt nicht beurteilen.
Wenn es kein, also jetzt nicht, wenn wir die 30 Meter fliegend hinstellen, dann weiß ich es nicht. Aber aus der 1500, wo du, selbst wenn es ein langsames Rennen ist, als Hanna weiß, okay, ich ziehe dann 300 vor Schluss an oder dir selber so ein bisschen den Zeitpunkt auch aussuchen kannst, glaube ich, dass Hanna da jedes Mal schneller sein wird, wenn alles halbwegs normal läuft.
Okay.
Und wen wir auch dabei haben, ist Nele Wessel, die eine sehr, sehr gute Saison macht, ihre PB auch bis auf eine 408,61 gesteigert hat.
99er unter 410, also auch noch ein bisschen jünger als die anderen zwei genannten bisher.
Unter 410 gekommen ist, die wird angriffslustig sein und ist auch schon auch schnell hinten raus underrated, deswegen wäre jetzt mein Tipp für Bronze. Vera Coutelier wird da sicherlich auch noch eine Rolle mitspielen wollen. Aber ich sehe eigentlich auch da, gerade vom Speed her hinten raus, außer das Rennen wird von Anfang an richtig schnell, eigentlich keinen Weg, wie Vera da an Nele vorbeikommt.
Oh.
Ja.
Ja, ich denke, das sind die vier, die man nennen muss. Man darf nicht vergessen, Verena Meissl ist dann auf Platz 5 in der Meldeliste mit einer 4,16 und Vera Coutier ist mit einer 4,09 genannt. Also das sind 7 Sekunden Unterschied. Da muss man ganz realistisch so sagen, dass es wird auf jeden Fall eine Zwei-Klassen-Gesellschaft und dazu kommt ja auch noch, wenn man sieht, wie weit im Prinzip die B-Norm ist, nämlich eine 4,31, mit der du zugelassen wirst, und dann die Zeiten von den ersten 4, da geht es halt auch schon ganz schön weit auseinander, ne? Also
Das ist auch vielleicht ein Thema nochmal für einen anderen Podcast, aber die Teilnehmerfelder dieser deutschen Meisterschaft sind echt ein bisschen besorgniserregend teilweise. Also die B-Norm sind aus meiner Sicht in der Regel echt nicht zu hart und wir haben trotzdem keine maximalen Teilnehmerfelder. Also wenn man jetzt die 15 Meter der Frauen nimmt, haben wir da 23 von möglichen 30 Teilnehmern, was schon auf jeden Fall mir ein paar Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Man muss natürlich dazu sagen, zum Beispiel jetzt die beiden Siegerinnen der U23 DM sind nicht mit am Start. Das ist einmal Olivia Gürth, die das Rennen gewonnen hat. Extrem überraschend. Nachdem sie am Tag vorher schon die Hindernisse gewonnen hat und auch im Rennen selber 200 vor Schluss so ein bisschen abgeschrieben aussah, zumindest was den Sieg angeht, weil Fabiane Meyer da das Heft in die Hand genommen hatte und Olivia bestimmt 5-6 Meter da schon zurückgefallen war. Aber auf Olivia singen wir gleich nochmal oder singe ich gleich auf jeden Fall nochmal ein Loblied, wenn es zu den Hindernissen kommt. Fabiane Meyer, die sicherlich die fünfte Person da vorne gewesen wäre, konzentriert sich auf die U23-Europameisterschaft, was wie gesagt richtig ist. Dann werden wir sehen, was sie da in Espoo ausrichten kann. Und ja, ich glaube, die Vorläufe wären eher langweilig.
Wo man?
Über 50.
Jetzt hier bei Deutschen?
Ja.
Ja, was man auch nicht vergessen darf, noch 2 weniger und dann kannst du die Vorläufe eh schon fast sparen, ne?
Naja, ich glaube, die werden wahrscheinlich, wenn die 30 die maximale Teilnehmerzahl ist, wollen die mit 15 ins Finale gehen.
Ja, ich sag ja fast, also dann hast du 20, okay, dann kriegst du noch irgendwie 3-4 raus. Naja.
Aber gut, wir werden sehen, was passiert. zu den Männern. Jetzt bin ich derjenige, der kurz hochscrollen muss. Da möchte ich einmal ganz klar, und das soll bitte jetzt nicht als Hate verstanden werden, ich bin sauer auf Mo, wenn er die 1500 nicht läuft. Und es, was ich gehört habe, scheint er eher Richtung 5000 zu tendieren, weil dann hat er durchs Nicht-Abmelden zwei Leuten Platz in dem Feld gekostet. Denn Mo ist doppelt gemeldet über die 15 und die 5. Die 5 sind am Sonntag. Das heißt, man kann natürlich sagen, man läuft die 15 Meter Vorlauf und lässt die Meldung über 5000, falls irgendwas schief geht im Vorlauf. Die, in die Richtung verstehe ich es noch irgendwo. 5000 abmelden war auch eh egal, weil da alle, die B-Norm hatten, auch jetzt drin sind. Aber wenn man, und man kann das, sorry, man kann das an einem Mittwoch bis 12 Uhr entscheiden, ob man 15 oder 5000 läuft. Wenn man sich da entscheidet, nur die 5000 zu laufen, dann hätte man auch abmelden können und ja, noch einem anderen Athleten die Chance geben können. Wie dem auch sei, führt ein Weg an Robert Faken vorbei.
Oh.
Die Pause war schon zu lang.
Nein. Also ich glaube, von denen, die an den Start gehen, sehe ich ehrlich gesagt niemanden, der ihn schlagen kann. Weil es auch länger nicht... Nee, keine Chance. Also Robert gewinnt auf jeden Fall, wenn alles normal geht, wenn alles normal läuft. Ich glaube, zwischen Amos Bartelsmeier und Mo, wenn der denn läuft, könnte es schon spannend werden.
Nee, wird auch nicht spannend.
Meinst du nicht? Amos klar vorne?
Ich glaube, dass... Also, wenn wir jetzt nur die drei nehmen, kurz, Robert wird, glaube ich, nur antreten, wenn er fit genug ist, das Ding zu gewinnen. Sonst wird er nicht auftauchen. Und wenn er auftaucht, dann gewinnt er das auch. Ja. Amos ist, glaube ich, der Einzige, der eine Chance hätte, Robert herauszufordern. Wenn es aber ein langsames Rennen wird und Positionskämpfe, dann können da auch noch andere eine Rolle spielen.
Also ich glaube, davon muss man ausgehen, oder?
Ja.
Also dass zumindest die ersten 1000 eher easy werden.
Ja. Und ich meine, ich fand Mo, ja, er ist 3:37:08 gelaufen in Funkstadt, aber die Zielgerade sah auch nicht so spritzig, so gut aus. Und das ist aus meiner Sicht gerade nicht der Mo in der Verfassung, in der halt schon mal war, wo er die 3:35 gelaufen ist, wo er die 13:04 gelaufen ist. Deswegen glaube ich, dass Amos stärker ist als Mo. Allerdings sah Amos jetzt bei der Team-EM auch absolut nicht gut aus. Also da ging nach 600 Metern mal gar nichts. Der ist dann nämlich auch Drittletzter geworden. Ich weiß nicht, ob da Jetlag noch eine Rolle gespielt hat. Da muss man aber auch irgendwann mal sagen, so Jungs, wenn ihr für Deutschland lauft, so dann plant eine vernünftige Anreise. Oder lasst es halt sein.
Bucht mal einen richtigen Flug,
Aber wenn Amos halbwegs da von sich erholt hat und halbwegs normal in Form ist, glaube ich schon, dass er Kandidat auf 2 ist. Und dann wird es echt spannend aus vielerlei Gründen. Einmal haben wir Max Feiss, der die 3:37 in Funkstadt gelaufen ist. Aber andererseits haben wir auch einen Christoph Kessler als Titelverteidiger, der jetzt noch nicht perfekt in diese Saison gestartet ist, aber sich jetzt auch nochmal gesteigert hat und ein bisschen trainiert hat die letzten 2 Wochen und der auch immer gute Meisterschaften läuft und sich quälen kann bis zum geht nicht mehr auf der Zielgerade. Dann haben wir einen Timo Benitz, der auf einmal wieder in 3:39 Form ist und kicken kann der halt, wenn es nicht so schnell wird. Dann hast du noch einen Marius Probst, der in der Pressekonferenz von TV Wattenscheid gestern gesagt hat, er ist so fit wie noch nie, der zwar auch noch nicht richtig in die Saison eingestiegen ist mit irgendwelchen krassen Zeiten nach Rehlingen, aber anscheinend ist das Training da auch ganz gut verlaufen. Der so ein bisschen so eine Wildcard ist, der ist, glaube ich, gerade nicht in der Favoritenrolle. Das liegt ihm, glaube ich, auch ganz gut. Und wir wissen ja auch, dass Marius hinten raus schnell ist. Marc Tortell, weiß ich jetzt nicht, inwiefern er sich von seiner Long-Covid-Sache schon erholt hat oder nicht erholt hat. Aber das wird schon, glaube ich, ein sehr interessantes Battle, weil wenn du jetzt sagst, okay, man läuft es halbwegs langsam an und dann geht es die letzte Runde ab, wen nimmst du da zwischen Amos, Mo, Chris, Marius, Timo?
Ja, also ich meine, wenn wir es so weitergehen, wie du gerade angefangen hast und wir sagen wir mal, wir machen einen Cut bei nach Sven Wagner, der eine 3:41:08 gemeldet hat, dann hast du halt irgendwie 9 Leute, die quasi um Platz 3 kämpfen, weil Platz 1 und 2, würde ich jetzt mal sagen, ist schon irgendwie ein Kampf zwischen Robert und deinen, wenn man deiner Einschätzung folgt, Amos eben. Und ich glaube, das klingt auch nachvollziehbar, was du gesagt hast. Und das ist halt schon krass, wenn du dann, sage ich mal, eine 230 über 1000 durchgehst, dann sind halt da vorne alle noch mit dabei. Und dann wird es halt schon spannend, wie schnell so dieser Antritt dann kommt. Du hast ja auch dann irgendwann die Sache, wenn so viele Leute da noch mit irgendwie dann vorne auch sein wollen, jeder rechnet ja dann irgendwann mit dem Antritt. Das heißt, du hast wahnsinnig viele Positionskämpfe, irgendwann wollen dann plötzlich alle vor. Es wird sich auffächern, schätze ich, auf der Zielgeraden, bevor es in die letzte Runde geht. Und ja, also wird, glaube ich, könnte ein richtig, richtig wildes Finale werden.
Ja, und das ist auch das, was ich eben meinte. Also ich glaube, wenn jemand Robert schlägt, dann ist es Amos, aber das heißt nicht zwingend, dass Amos Zweiter wird, aus meiner Sicht. Weil wenn dann diese taktischen Positionskämpfe und wenn Amos da nicht an der richtigen Position ist, und das hat er jetzt schon ein paar Mal, gerade international gezeigt, dass er manchmal nicht an der richtigen Position ist, wenn es abgeht, wenn da dann auf einmal Chris, Marius und die alle genannten halt losschießen, dann kann das für Amos auch mal schnell nur Platz 3, 4 oder sogar 5 werden. Ich glaube, Robert ist stark genug, dass der aus jeder Position da irgendwie den Sieg schon draus bauen kann.
Ja. Ja, wird auf jeden Fall, wie gesagt, wird auf jeden Fall ein spannendes Rennen. Ich meine, über 1500 Meter, du hast ja schon mal gesagt, es ist irgendwie das Jahr der 1500. Ich glaube, wir werden später nochmal darüber sprechen, dass die 5000 mittlerweile eigentlich genauso verrückt sind, wenn man sich so die internationalen Spitzenzeiten anschaut. Aber auch da haben wir jetzt eigentlich in der Zeit, wo wir keine Aufnahme gemacht haben, in der Diamond League jetzt nichts wahnsinnig Krasses verpasst. Ne? Jakob Ingebrigtsen zeigt halt mit jedem Start, dass er fit ist, dass er gut laufen kann.
Ja. Ich meine, ich find's spannend, gerade bei uns in Deutschland jetzt. Ich würde sagen, dass wir bis jetzt noch nicht so ein gutes Jahr über 1500 Meter der Männer hatten, was so die puren Zeiten angeht, also wenig im Bereich 3,35, 3,36 oder schneller. Aber wir haben halt all diese Leute, die geil sind in so Meisterschaftsrennen und hinten raus kicken können, was das Rennen halt spannend macht. Wir haben auch leider auch da bei den Jungs niemanden bei der U23-Europameisterschaft, was echt ein bisschen schade ist, weil Sven Wagner es ja in der Halle schon angedeutet hat und da schon eigentlich auch schneller war als die Norm.
Was wäre der Quali-Zeit gewesen?
Gut, der wird es hier 3,41,0, glaube ich.
Okay, also wirklich
knapp. Oder 3,41,5.
Gescheitert dann, Sven.
Und ich meine, er hat über 5 ist er ja dabei, deswegen wird es halb so schlimm sein. Christoph Schrick, der deutsche U23-Vizemeister geworden ist, eben hinter Sven, ist noch 2003er-Jahrgang, also erster U23-Jahrgang. Da kann man vielleicht jetzt nicht so einen großen Vorwurf machen. Das ist als erster Jahrgang schon immer extrem schwierig, da die Norm zu packen. Die beiden waren auch eine Klasse für sich in Göttingen am Wochenende. Aber trotzdem ein bisschen ernüchternd, was die Mittelstrecke angeht, dass wir bei den Männern niemanden über 800 und niemanden über 1500 bei der U23-EM haben. Das ist irgendwie, das ist schade, das ist doof.
Ja, muss man mal schneller laufen. Also ich kann da keinen Kommentar dazu geben. Ich mich.
Lassen wir einfach, ne?
Enthalte ich mich lieber alle Kommentare und bringe uns hier mal ein bisschen voran im Zeitplan. Wir gehen zu den 5000 Meter der Frauen.
Okay, dann scroll ich wieder runter.
Spannendes Rennen, glaube ich, wird es zwischen Lea Meyer.
Wenn Lea den Doppelstart macht, dann ja.
Dann wird es spannend. Ja, okay, gut, dann sagen, lass gleich mal diese Wenn-Dann-Sachen abhaken. Wenn Lea Meyer nicht startet, ist Alina mit 26 Sekunden Meldezeit Vorsprung vor Eva Dieterich. Und Eva Dieterich dann nochmal, was ist das, 8 Sekunden vor Svenja Pingpong. Dann wird es eines der langweiligsten Rennen der deutschen Meisterschaften. Hier direkt mal Kudos an Anna Drexler, die sich scheinbar abgemeldet hat von der LG Passau. Die stand nämlich drin und wurde dann rausgestrichen. Wenn Lea Meyer aber läuft, dann wird es für Alina, glaube ich, schwer, Gold zu holen.
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Ich meine, der Zeitplan gibt es schon her. Die 5000 sind Samstag, die 3000 Hindernis für Lea sind dann am Sonntag. Das heißt, die Doppelbelastung kann man an ihrer Stelle schon machen. Ist ein bisschen die Frage, ob sie mittlerweile ein bisschen Respekt vor Olivia Gürt über die Hindernisse hat. Dass sie sagt, okay, sie will auf jeden Fall den Hindernistitel und riskiert da gar nichts. Aber ich fände es schön, Lea bei beidem zu sehen. Das würde dem Rennen mehr Spannung geben. Und ja, wäre interessant zu sehen, wie Alina das dann probiert zu machen. Ich meine, man muss dazu sagen, Lea ist jetzt bei der Team-EM die 5000 gelaufen, war sicherlich nicht das perfekte Rennen, hatte auch, glaube ich, mit ein paar weiblichen Problemen zu kämpfen gehabt, hat aus meiner Sicht auch ein sehr angriffslustiges, ehrliches, gutes Interview danach gegeben im ZDF. Aber das ist natürlich auch wieder ein bisschen die Frage, was diesen Doppelstart angeht. Wenn es jetzt nicht Alina wäre, wüsstest du, okay, das wird vielleicht ein langsames Rennen und du vergeudest nicht so viel Pulver für die Hindernisse. Mit Alina drin weißt du aber...
Das kann auch echt stressig
werden. Ja, okay, das... Da wird halt angelaufen, halt. Ja. Ne? Und dann mit der Hitze am Wochenende, ob du dann wieder diese Doppelbelastung willst. Boah, es ist... Ja, bleibt spannend. Ich glaube, wenn Lea das ernsthaft angeht, dann ist es Leas zu verlieren, das Rennen. Aber unterschätzt mir Alina nicht. Die ist nämlich auch fit. Also da muss Lea dann schon für arbeiten, auf jeden Fall. Das wird kein Spaziergang werden. Und ja, ansonsten wird danach halt, könnten es noch Tübinger Festspiele werden.
Fest oder Fest?
Das ist.
Wie sagt man bei euch?
Fest. Aber da krieg ich wieder Ärger, dass ich zu viel Schwäbisch spreche. Aber ja, Eva Dieterich ist mit der 15:36 als Dritte gemeldet. Dann Svenja Pingpong 15:44. Die beiden sind eigentlich nochmal so eine kleine Klasse für sich. Und dann kommen Antonia Schiel, auch aus Tübingen, nämlich mit einer 16:07. Pauline Meyer 16:14. Esther Kobitz 16:17. Und dann geht es da so weiter. Aus meiner Sicht ist Eva da klar die Kandidatin für den Platz hinter Alina in Klammern Lea. Aber ja, wird ein spannendes Duell mit Svenja und ich hoffe ja insgeheim, dass Antonia hier aus Tübingen auch noch da vielleicht ein Wörtchen mitreden kann. Weil das ist dann ja auch immer die Frage, ne? Wenn Alina das Rennen schnell macht, dann macht Alina das Rennen halt vorne schnell. So, aber auf 15:15 geht da ja auch keiner von denen mit. Das heißt, die ganze zweite Gruppe wird sich selber wieder überlegen müssen, machen wir es für unsere Verhältnisse auch schnell? Macht da jemand was? Oder machen wir ein Bummelrennen draus? Also das wird taktisch schon auf jeden Fall anspruchsvoll.
Weißt du was, ich hatte gerade noch einen Gedanken, würde ich ganz kurz ansprechen. Wir haben jetzt bei den 1500 der Männer Robert Faken, der für ein On Athletic Club startet, Lea Meyer ja auch On-Athletin. Und ich finde, wenn man eigentlich egal welchen On-Gruppierungen folgt, es wirkt alles schon sehr professionell. Und ich hatte es jetzt vorhin erst gesehen bei Dathan Ritzenhain in der Story, da haben sie, glaube ich, diverse Leistungstests gemacht und so. Ne? Zeigen natürlich auch viel auf Social Media, was viele andere Teams jetzt eher nicht so machen. Aber ich kann mir jetzt schon auch vorstellen, dass vielleicht am Wochenende so einen Sponsor zu haben, wie On dann auch ein Vorteil sein kann, die halt sagen, okay, wir geben hier irgendwie alles für die Athleten, die kriegen alle Kühlwesten oder sonstiges, halt das beste Equipment. Siehst du sowas? Oder also ich bin gespannt, was ihr berichtet, ne? Weil ich glaube, es sind halt schon, gibt ja schon viele Dinge, kleinere Dinge, die einem Vorteil verschaffen können, gerade jetzt bei der Hitze zum Beispiel, was halt viel dann irgendwie so mit einer gewissen Art von Technologie verbunden ist, die halt einfach Geld kostet. Und das alles ja auch irgendwie logistisch geklärt werden müsste. Von daher bin ich da gespannt, ob ihr da, ja, was ihr so beobachten könnt dann in Kassel.
Also, ja, können wir erst im Nachhinein berichten. Ich weiß jetzt nicht, mit welchem Setup On da kommen wird. Dadurch, dass die dieses Team-Setup haben, ist natürlich immer einfach ein bisschen einfacher, das zu gestalten, vielleicht mit Physio, vielleicht mit irgendwelchen Getränken oder Kühlsachen. Am Ende des Tages bist du als Athlet dafür verantwortlich, dass du selber ein vernünftiges Setup lieferst, aus meiner Sicht, ich werde jetzt nicht alles preisgeben, aber wenn man sieht, dass es warm wird, muss man sich daran anpassen. Und da habe ich auch mit New Balance zum Beispiel Absprachen getroffen, was wir machen können und wie wir das Ganze angehen.
Also ich sag mal so, wenn es heiß ist wird und ich ständig auf dem Aufwärmplatz kreuz und quer rüberlaufen muss, um eine Flasche aufzufüllen, ist auf jeden Fall ein Nachteil, ne? Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was ihr da berichtet.
Aber man muss schon auch sagen, dass natürlich andere Trainer auch sehr viel ihren Athleten abnehmen mittlerweile und dass Sachen wie Eis in der Kühlbox mitbringen jetzt auch kein Geheimnis sind und auch schon Ewigkeiten durchgeführt worden sind. sollte auf jeden Fall klappen. Kurz noch ein Shoutout an die U23 über die 5000. Blanka Dürfel hat vor Rahel Brömmel gewonnen. Die beiden sind auch für die EM nominiert, zusammen mit Lisa Merkel, die Jahresschnellste da in der U23 ist, die 1500 gelaufen ist in Göttingen. Die sind alle drei nicht mit am Start. Das hätte das Rennen natürlich nochmal ein bisschen spannender gemacht, gerade da in diesem Bereich Platz 3 bis Platz 8. Wenn die Deutschen hätten laufen können.
Wunderbar. Max, können wir ein bisschen umplanen? Können wir die 3000 Meter Hindernis der Frauen machen, dann die Männer? Ich will nämlich gerne mit den 5000er Männern aufhören.
Ja, das können wir auf jeden Fall gerne
dann
machen.
Dann musst du weniger scrollen jetzt.
Und da fange ich mal kurz mit einem Loblied über Olivia Gürth an. Letztes Jahr recht überraschend für die Europameisterschaft qualifiziert, ist in die Trainingsgruppe zu Wolfgang Heinig gewechselt, hat da den Schritt aus ihrem normalen Umfeld ein bisschen rausgewagt und liefert dieses Jahr einfach gnadenlos ab. Also erst die 9:29 gelaufen, das hatten wir ja schon besprochen. Jetzt gewinnt sie natürlich locker die Hindernisse bei der U23 DM vor Kim Bödi, die damit übrigens auch zur U23 DM fährt. Kommt dann am Tag darauf wieder, gewinnt die 1500 noch vor Fabiane Meyer, die auch eigentlich echt gut drauf ist in einem packenden Endspurt, ist dazu in Funkstadt auf einmal diese 203 über 800 gelaufen. Olivia Gürth ist fit und es ist einfach geil zu sehen, wie die als 2002er-Jahrgang da gerade ihren Weg geht. Und
stimmt, die ist echt.
Ich glaube, letztes Jahr, wenn man gesagt hätte, okay, Gesa ist raus aufgrund der Schwangerschaft für das Rennen und wir haben eine Vize-Europameisterin am Start, dass es da überhaupt nur, oder es hätte überhaupt keinen Hauch von Diskussion gegeben, dass es irgendwie spannend werden könnte. Ich bleib dabei, wenn Lea nur die Hindernisse macht, dann wird's auch nicht spannend, dann gewinnt Lea das Ding. Ich meine, die ist jetzt auch mit der 29 eingestiegen, zweitschnellzeit ihrer Karriere bei der Diamond League. Dann ist es immer noch Leas Ding. Aber die Tatsache, dass Olivia jetzt einfach so eine geile Saison läuft, sorgt schon dafür, dass wenn die beiden am Start sind und wenn auch Lea vielleicht wirklich die 5 am Tag vorher läuft und wenn es weiter heiß ist, dass Lea schon was machen muss und dann wissen wir, oder du am besten, bei den Hindernissen kann halt auch immer irgendwas passieren, ne?
Ja, stimmt, das ist richtig. Ja, kann auf jeden Fall ein sehr spannendes Rennen werden. Also vielleicht sollten wir uns mal notieren, eigentlich beide auch mal in den Podcast einzuladen. Also sowohl Lea als auch Olivia.
Ja, das kriegen wir auf jeden Fall
für den Herbst, wenn ein bisschen weniger Events zu besprechen sind.
Ja, also Olivia hat es definitiv, die brauchen wir mal. Die hatten aber einen Podcast-Auftritt. Lea hat ja schon immer ein paar, aber Olivia hat definitiv mal einen verdient.
Als ob das voll die Ehre wäre.
Sehr gut. Natürlich ist es eine Ehre.
Na klar, die größte Ehre.
Wenn du angefragt wirst vom Auslaufen-Podcast, was gibt es Schöneres? Was gibt es Schöneres?
Es gibt 3000 Meter Hindernis der Männer, schon bei der Frage, was gibt's Schöneres?
Ganz kurz, wir müssen trotzdem noch über Bronze, das wollen wir jetzt ja nicht vernachlässigen. Okay. Pauline Meyer ist nämlich auch die Team-EM für Deutschland gelaufen, hat da auch kein schlechtes Rennen gemacht. Ich glaube, im Mittelfeld eingekommen, ist am letzten Hindernis tatsächlich gestürzt, aber hat da, glaube ich, nicht viele Punkte dann verloren. Ich glaube, die hat noch nicht mal einen Platz verloren dann. Also auch da ist so ein bisschen Pauline Meyer, Amelie Svensson, vielleicht noch Linda Wrede.
Nee, also aus meiner Sicht. Ich glaube, die Zahl von Pauline, auch die sie stehen hat, die 9:44, das ist schon echt gut. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn das Rennen so von denen an den Start, also wenn die in der PDF stehen, auch am Start stehen, dann haben wir da auch, wie sie aufgereiht sind, schon das Ergebnis. Ist easy, kann man Copy-Paste machen. Also da sehe ich am Lee Svensson jetzt nicht den Sprung nach vorne.
Und auch da, ne, ich möchte jetzt auch nicht als Hater dastehen. Wir haben 15 von 16 möglichen Athletinnen am Start. Und auch da wirklich herzlichen Glückwunsch. Jeder, der sich für deutsche Meisterschaften qualifiziert, ist eine enorme Leistung. Es gab jetzt aber schon die letzten Tage so ein paar Diskussionen. Braucht man überhaupt die B-Norm, wenn man eine maximale Teilnehmerzahl hat? Sollte man nicht einfach dann auffüllen? Es gibt auch Argumente, die dafür sprechen, aber man muss trotzdem sagen, wenn die B-Norm 11.05 ist und vorne wird 9.20 gelaufen, so dann, also mit 12 Minuten hast du bei einer deutschen Meisterschaft nichts halt auch zu nichts suchen. Zu suchen. So. Muss man, ja, ist ja leid, also ist.
Ja, stimmt schon, ja.
Ist leider so.
Das ist halt
so,
4-Minuten-Pace und die vorne laufen halt 3.06, ja. Ja, so.
Ne? Aber gut.
So, Jonas Patry mit 9.12 noch als letztes reingerutscht ins 3000 Meter Hindernis-Männerrennen. Da ist die B mit 9.14, also deutlich härter vom Verhältnis als bei den Frauen. Aber 14 von 16 möglichen Teilnehmern. Ich habe ja auch versucht, mit Fritz einen Athleten da noch ins Gemenge zu reinzubekommen, aber das sind wir noch nicht, da sind wir noch nicht bereit dafür. Nächstes Jahr vielleicht.
Nächstes Jahr gehe ich davon aus, dass es auf jeden Fall reichen wird. Und dann ist auch Top 8 das Ziel, nicht nur auf jeden Teilnahme. Fall. Aber ja, Hindernisrennen ist ein Rennen, worauf ich richtig Bock habe. Und da bist du ja jetzt eigentlich der Experte, was da passiert. Weil, ja, sag mal, wie siehst du das Rennen? Was passiert?
Also es ist wirklich richtig spannend. Ich glaube, auch das Rennen wird ja, ich habe jetzt den Zeitplan nicht auswendig im Kopf, das ist aber nicht allzu spät. Ich meine, es gibt ja gar keine richtig späten Events. Das wird auf jeden Fall heiß werden. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass da extrem schnell gelaufen wird. Dementsprechend reicht halt eine 8,28 zum Sieg. Und wenn du dann noch hinschaust, glaube ich, dann ist da zwischen Karl Behmendorf, der mit einer 8,20 gemeldet ist, bis zu Felten Schneider, der mit einer 8,35 auf Platz, das ist das 6 gemeldet ist, sind es halt, glaube ich, 6 Leute, die da Chancen haben, wenn man sich einfach mal die Meldeliste anschaut. Ich glaube schon, dass Karl Behmendorf und Frederik Ruppert eigentlich Platz 1, 2 unter sich ausmachen, dass ja in Frederik irgendwie noch eine schnellere Zeit als diese 8,26 aus Rehlingen schlummert. Ich denke, das ist auch allen klar. Ja, genau. Zeigt halt auch nur mal wieder, wie krass so eine schnelle Zeit, die ja gelaufen ist, was halt so eine 8,16 war das, ne? Was die dann irgendwie zur Bürde wird, weil man halt immer daran gemessen wird. Und es halt jetzt immer so heißt, ja, es war halt irgendwie nur so ein One-Shot. Aber ich glaube, das wird 1-2. Und dann dementsprechend hart umkämpft wird halt der dritte Platz.
Ja, also ich glaube schon, dass Karl auf jeden Fall der Favorit ist. Das hat er jetzt auch mit der Form der letzten Rennen gezeigt. Und ich glaube auch, dass Karl so erfahren und abgezockt ist. Das hat er jetzt auch die letzten deutschen Meisterschaften gezeigt, dass Karl es gewinnen wird.
Einfach schnell. Ne?
Freddy, ich wünsche ihm wirklich so sehr ein gutes Rennen, weil die Formkurve ja eher nicht ansteigend war. Also ich war ja mit in Wien da, das Rennen lief schon nicht, da hat er sich so ein bisschen kraftlos gefühlt. Bei der Team-EM, da ging auch nach 1000 Metern nicht so viel und es ging eher nach hinten.
Warum ist eigentlich also, da nicht Knall gelaufen?
Das scheint, weil Karl zu dem Zeitpunkt, wo nominiert werden musste, noch kein Rennen gelaufen ist. Deswegen konnte er nicht nominiert worden, wobei er dann trotzdem als Ersatz nominiert worden ist, was dann wieder eine andere Diskussion für sich ist, aber deswegen ist Freddy auf jeden Fall gelaufen und ich fand, er sah auch da nicht gut aus und es erinnert mich so ein bisschen an mich selbst 2021, wo man irgendwie im Winter eine gute Form hatte und eigentlich gute Trainingsergebnisse hat und dann in die Saison reingeht und irgendwie so von Rennen zu Rennen merkt, irgendwie kommt immer ein Punkt, wo man einfach keine Kraft hat, weiterzulaufen. Und so wirkten jetzt die letzten beiden Rennen von Freddy auf mich. Deswegen sag ich, auch wenn ich es ihm wirklich nicht wünsche, dass Freddy nicht auf dem Podium landen wird, weil dahinter die Qualität gut genug ist. mit eben Jens, Nick, Niklas und Felten. Ich sehe eher Jens wirklich mit dabei. Der sah in Wien gut aus, der ist hinten raus schnell, der ist eine sehr gute 1500 gelaufen, der hat mittlerweile, glaube ich, auch das Selbstbewusstsein, da eine Medaille zu gewinnen. Also ich sehe Jens tatsächlich auf dem Podium und ich bin sehr gespannt. Die Running Gags haben sich jetzt zum ersten Mal ja in St. Moritz vorbereitet. In der Höhe, kommt von der Höhe runter, das ist natürlich schon auch ein bisschen Fahrerei, mal abgesehen davon, dass du eben aus diesem Höhenreiz zu einem Wettkampf kommst, das haben die, glaube ich, auch noch nicht so oft
gemacht. Also bei Running Gags gehe ich schon davon aus, dass die auf jeden Fall halt mit dem Helikopter einfach rüberfliegen.
Also, ich habe eben von Brian Weiss halt eine Story gesehen, wie er in der Bahn sitzt ja, und über Erlangen dann nach Kassel fährt.
Jetzt schon. Heute.
Ich meine, das Rennen ist ja auch am Samstag. Das heißt, wenn du noch eine Nacht zu Hause sein willst, ja. Je nachdem, wie du anreist. Keine Ahnung, deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich das einfach für die ausspielt. Ich meine, Flo, wir kommen gleich zu den 5000. Das war, glaube ich, ein bisschen schwierig mit der Team-EM und mit aus der Höhe und dann auch in die Hitze reinkommen. Niklas Buchholz ist auch jemand, der eigentlich bewusst von sich sagt, so die Hitze feiert er eigentlich nicht so und sucht sich bewusst die Rennen, wo es kalt ist.
Kann man sich jetzt bei den Deutschen halt nicht aussuchen, ne?
Kann man sich halt nicht aussuchen. Deswegen, aus dem Grund sag ich, dass Nick Jäger vor Niklas Buchholz ist. Und deswegen, aus dem Grund ist mein Podium Karl, Jens, Nick, Jäger, Freddy, Niklas, Felten. Aber ja, da kann man in viele Richtungen tippen. Also da sehe ich wahrscheinlich am Ende wieder schlecht aus. Und wenn Niklas Buchholz gut läuft, dann war das gerade extra, dass ich ihn wieder nicht aufs Podium gesetzt habe, damit es flutscht.
Sehr gut. Wie sieht es mal in den 5000 aus, Max? Du bist ja auf Rang 3 gesetzt mit der 13-18. Die zwei vor dir, da steht Sonderstartrecht.
Naja, kommt jetzt drauf an, wie man das Ganze liest, ne? Ich glaube, die 5000 haben auch die Chance, ein echtes Spektakel zu werden, da am Ende vom zweiten Tag. Wir sind ja dann, glaube ich, mit den 200 noch mitten, also so das Highlight am Ende des Fernseh-Windows. Und ich hoffe erstmal, dass wir dem gerecht werden. Und dann
wirst du Tempo machen vorne.
Ich werde knallhart auf 13.07 gehen. Das ist wirklich? Die WM-Norm. Voll.
Also wie langsam muss es laufen, bis du sagst, naja, das, Jungs, das bringt nichts.
Das werde ich erstens nicht verraten.
Nichts?
Und ich, das,
ach komm.
Nee, ich werde dazu nichts sagen, aber ich fühle mich eigentlich gerade in allen Lagen ganz gut. Also ich meine, ich bin die 13.18 gelaufen, das ist PB, das ist ein schnelles Rennen. Viel schneller sind die anderen auch noch nicht gelaufen und Mo ist definitiv nicht in der 13.04 Form. So, ich hatte jetzt am Wochenende noch ein 3000 Meter Rennen in Italien, wo ich, kann ich kurz Storytime, ich habe bewusst nicht nach Pace gefragt im Vorhinein, weil ich so war, okay, jetzt bei den Deutschen weiß ich ja auch nicht, wie das Rennen sich entwickelt und nutzt das so ein bisschen als Test, um mal mit dieser Unsicherheit reinzugehen, dass du nicht genau weißt, welche Runden werden angelaufen. Ich starte, bin dann irgendwie vorne und denke mir so nach 200 Metern, wäre jetzt schon Zeit, dass der Tempomacher aber nach vorne kommt. Ja, Pustekuchen, es gab Lücken einfach, es war ein D-Kategorie-Meeting, wo auch Leute mit 47, 41 gemeldet waren und es gab einfach keinen Pacemaker. Also es gab einfach keinen. Und dann sind wir halt recht, also wir sind halt eine 2,45 angelaufen, dann eine 2,40 drauf und dann sind wir ich bin dann Zweiter geworden in 7,54 am Ende mit einer 2,29er Schlussrunde, Schlusskilometer. Das heißt, ich trau mir auch das zu, also ich meine, haben die 1500 gezeigt. Deswegen, ich bin eigentlich auf alles vorbereitet und ob ich dann selber was mache oder nicht, das werden wir dann herausfinden im Rennen. Aber generell muss man sagen, es ist einfach saugeil ausgeglichen. Also Sam ist jetzt 7,42 im Regen in Stockholm über 3000 gelaufen. Das heißt, der ist zumindest mal in Normalform. auf jeden Fall. Dann Aaron ist jetzt auch zweimal die 13-19 gelaufen. Das heißt, da sind wir schon mal drei Leute auf einem Niveau. Bei Mo weiß man es gerade noch nicht. Der ist halt auch noch keine 5 gelaufen. Aber der wird ja bei euch mitlaufen schon gesagt habe, ich fand jetzt zumindest noch. Ja, mitlaufen wird er auf jeden Fall. Ich behaupte, dass ein Mo das momentan hinten raus nicht mitgehen kann. Aber unterschätzen, also das ist halt Mo. So, der hat eine 13.04 stehen, da darfst du mal gar nichts annehmen, sondern musst das alles auf der Rechnung haben. Dann haben wir einen Flo, der natürlich nur also in Anführungszeichen, was heißt nur, der die 13.30 stehen hat, ist natürlich nicht unter 13.20. Wenn es aber langsam wird und wirklich nur auf die letzten 400 ankommt, ist Flo schon auch jemand, der immer underrated mobilisieren kann, auch wenn seine 15 Meter Bestzeit nicht so schnell ist. Das heißt, der wird zumindest im Mix sein. Vielleicht nicht auf der Zielgerade, aber bis zur Zielgerade wird der eine Rolle spielen, was Positionierung angeht und alles. Und dann hast du noch Nils, der jetzt ein bisschen mit kleineren Problemen zu kämpfen hatte, der, glaube ich, auch nicht in der Form ist, jetzt die letzten 200 komplett mitknallen zu können. Aber wo es auch interessant sein wird, zu sehen, wie er das Rennen beeinflusst. Ob er jetzt sagt, okay, ich hatte die Probleme, ich weiß, ich bin nicht in Topform, ich mach mal nix und lass die anderen machen und guck einfach, was am Ende geht, weil ist jetzt eh relativ egal dann, was passiert, so. Oder ob er sagt, okay, ich weiß, ich kann hinten raus eh nicht laufen, weil ich eben nicht ganz in Topform bin. Dann mache ich es wenigstens schnell, dass möglichst viele Leute wegfallen irgendwie. Ja, da sind so ein paar Faktoren, wo man wirklich jetzt auch als Athlet, der selber im Rennen ist, nicht weiß, ja, einfach nicht weiß, wie das Ganze zusammenkommen wird. Und ich glaube, da haben 6 Leute Medaillenchancen, von denen aus meiner Sicht 3 bis 4 Leute Siegchancen haben. Und wäre auf jeden Fall sehr schön, wenn wir jetzt alle tatsächlich mal an einer Startlinie stehen und das, was jetzt irgendwie schon länger mal irgendwie versprochen war, auch abliefern können an Race. Und ich will das Ding natürlich auch gewinnen.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, es liegt dann in euren Händen. Auf jeden Fall finde ich erwähnenswert ist Jahrgang 1986 mit einer 14.04 ist Simon Stützler auch nochmal am Start. Also ein richtiger Opa in dem Feld sozusagen. Genau, direkt hinter ihm Torben Dietz, auch 89er Jahrgang. Also nochmal 2 Leute, die hier unter 1990 geboren sind. Da fühle ich mich dann nicht mehr ganz so alt, wenn ich mir die ganzen Listen hier so anschauen muss. Ansonsten ist es schon eine ganz schöne Qual. Die 5000 Meter müssen wir ganz kurz noch mal sprechen, was da so international eigentlich abging. Ich denke, die krasseste Sache war halt schon Arigavi, würde ich sagen. Oder? Der
Typ ist halt auch wieder am Pacemaker vorbeigegangen, ne, bevor er am Pacemaker vorbeigehen sollte. Willst du auch machen, wenn dir die Scheiße... Ja, aber die scheiß Wavelights zu langsam sind, mein Gott.
Die haben ihn einfach gebremst. Also hinten eine 37, die letzten 3000 zu laufen, ist schon krass. Und ne, weil ich es vorhin gesagt hatte, du hattest ja mal gemeint, ja, das ist auf jeden Fall das Jahr der 1500. Ich finde, die 5000 sind jetzt mittlerweile da genauso krass. Also mit den 1240, 1241, die Chaptegay gelaufen ist. Schon einfach nur noch krass, ey.
Gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube halt, was es bei der 1500 noch so präsenter macht, ist, dass da aus Europa einfach auch irgendwie noch der Sprung passiert ist. Wenn du jetzt diese 1240er, selbst wenn wir jetzt knapp unter 13 Minuten gucken, das ist halt viel logischerweise Afrika, aber auch sonst USA oder jetzt ein Luis Grijalva war, der zwar für Guatemala startet, aber theoretisch jetzt aus dem US-System kommt. So, das macht es, glaube ich, nochmal ein bisschen anders in der Wahrnehmung, aber was da vorne gerade abgeliefert wird, also diese 1240er Zeiten, die wir jetzt, also keine Ahnung,
und
en masse dann noch fast gesehen haben.
Und ich glaube, ich weiß es nicht, ob es schon 100% confirmed ist, dass Jakob Ingebrigtsen 1500 und 5000 läuft. Ich glaube schon beides, ne?
Ja, der hat auf jeden Fall gesagt, dass er vorher keine 5 läuft bei der Weltmeisterschaft. Vor der Weltmeisterschaft. Das heißt, ob er jetzt bei der Weltmeisterschaft, ich gehe mal davon aus, dass er beides machen wird wieder. Ich glaube, der Zeitplan gibt es auch her.
Das könnte halt spannend werden. Also wenn es über 1500 Meter schon
langweilig
wird.
Das könnte echt spannend
werden. Das wird, also wenn, wenn Jakob Ingebrigtsen dieses Jahr die 5000 und die 1500 Meter gewinnt, das wäre schon krass, weil das Jahr ist, also die sind einfach so crazy schnell vorne. Es ist echt wirklich nur noch verrückt. Und dann denke ich zwei Sachen noch. Ich muss nämlich dann los in den Kindergarten. Mal wieder
spielen gehen.
Mal wieder ein kenianischer Top-Marathon-Läufer. Titus Ekiru, 205,57, Nummer 6 der ewigen Bestenliste. Sieht so aus, als ob er 10 Jahre gesperrt wird. Ja, auch, ne? Ich glaube, verbotene Substanzen. Wir können davon ausgehen, dass er wahrscheinlich einfach voll bis oben hin mit Epo war. Und Cheptegei startet seinen Marathon in Valencia. Das erste Mal. Könnte auch spannend werden.
Man müsste mal nachgucken bei Cheptegei. Dafür, dass der Weltrekordhalter ist auf der Bahn, über die 5 und über die 10, hat der, seit er den Weltrekord aufgestellt hat, relativ viele Rennen verloren. Jetzt hatte ich so das Gefühl. Also als auch bei 5000. Also auch als Aregawi jetzt, klar, der läuft immer noch gut, aber trotzdem irgendwie auffällig, dass der seit dem Weltrekord, in meiner Wahrnehmung, ich habe es jetzt nicht statistisch überprüft, gefühlt nie diese Dominanz entwickelt hat, die du vielleicht von einem Weltrekordhalter irgendwie erwartest oder
dir halt denkst. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir halt auch damals schon gesagt haben, Cheptegei, alles gut, solange die einfach 58er Runden rennen vorne, dann läuft er das auch zweimal hintereinander so auf die Art. Aber viel schneller geht halt dann auch nicht mehr, ne? Ich glaube, der täuscht halt nicht, dass er sich, glaube ich, da so, was den Topspeed auf der letzten Runde angeht, ich glaube, da ist er schon dem einen oder anderen halt ein kleines bisschen unterlegen.
Aber es ja auch krank war, wie Aregawi das Ding einfach von vorne gemacht hat. Also da schüttelt man fast wieder mit dem Kopf. Ich habe noch drei ganz schnelle Dinge, bevor ich dich in den Kindergarten entlasse. Punkt 1, was mich echt aufregt, ist, dass 2024 das Karlsruhe Indoor-Meeting nicht stattfindet, weil die Stadt Karlsruhe es nicht geschafft bekommen hat, die Europahalle rechtzeitig zu renovieren und die Kosten für die Messehalle zu hoch sind. Karlsruhe bleibt World Indoor Tour dann wieder ab 2025, so ist es zumindest kommuniziert, das ist schon mal die gute Nachricht. Aber dass wir in einem Olympiajahr, also in einem Quali-Fenster von Olympia, kein Meeting der höchsten Kategorie in Deutschland haben. Outdoor haben wir es ja sowieso nicht. Da haben wir die 2B-Meetings mit Istaf und Dessau und jetzt auch Indoor keins mehr haben. Ist einfach schwach für ein Land wie Deutschland und einfach doof. So ohne da jetzt einer bestimmten Person oder wem auch immer die Schuld zuzuschreiben, da habe ich keine Ahnung von, ist einfach, auch das ist nicht gut für unsere Leichtathletiklandschaft. Das wollte ich nur gesagt haben. Punkt 2, du machst ja sportlich auch was am Wochenende. Da musst du, was ist der Plan? Da müssen wir einmal ganz kurz, alles andere erfahrt ihr natürlich auf dem YouTube-Kanal Felix Henschel.
Yeah.
Abonnieren, genau. Liken, dies, das. Genau. Aber ja, was steht für dich an?
Ironman in der Schweiz. Mehr weiß ich jetzt auch noch nicht. Ich versuche mal meinen Schnupfen, den ich seit dem Wochenende habe, noch loszuwerden. Ja, das Gefühl, den kompletten Juni und den halben Mai mit einer verstopften Nase gelebt zu haben und das reißt irgendwie nicht ab. Ja, und dann bin ich mal gespannt. Coach sagt, ich soll auf Sub-240 Marathon loslaufen. Zitat, ja, du hast ja genügend Lebenskilometer. Als ich Susi das erzählt hatte, meinte sie, ja, das ist auch eine schöne Umschreibung von du bist alt. Du hast ja genügend Lebenskilometer in den Beinen. Herzlichen Dank auch. Ja. Genau. Mehr kann ich jetzt noch nicht sagen, keine Ahnung. Schauen wir mal.
Ja, da drücken wir auf jeden Fall natürlich auch als Auslauf- und Podcast-Familie die Daumen und gucken mal, dass wir den Sonntag, gerade wir beiden, dass wir den Sonntag zu einem glorreichen Tag machen. Gut, Hanna hat auch das Finale am Sonntag. Ja, da könnte ein guter Tag werden, könnte auch ein schlechter Tag werden, aber es ist halt gehopst wie gesprungen. Und als allerletztes noch die Anmerkung, wenn ihr Bock habt, es gibt noch Stehplatzkarten für Kassel. Kommt vorbei, es werden zwei coole coole Leichtathletiktage wieder. Die Sitzplatztickets sind, glaube ich, alle schon verkauft, was sehr cool ist, weil wir auf jeden Fall dann bessere Stimmung und ein gefüllteres Stadion als in Berlin haben werden. Wenn ihr es nicht schafft, nach Kassel zu kommen, dann gibt es auch bei ARD, ZDF wieder Livestream, beziehungsweise es wird, glaube ich, sogar auch im Fernsehen live übertragen teilweise. Ist ja alles im Rahmen der Finals. Deswegen sucht euch da die Streams heraus und unterstützt einfach euren Lieblingsathleten, eure Lieblingsathletinnen, mit wem auch immer ihr da mitfiebert. Fast egal wer. Supportet die, pusht die Leichtathletik. Teilt sonst auch mal gern irgendwas, was der DLV postet. Der hat jetzt in Göttingen ja auch mal gecheckt, dass wenn man vernünftigen Fotografen nach Fotos fragt und mit dem zusammenarbeitet, dass auch mal die Stories vernünftig aussehen. Also da auch mal ein kleiner Applaus. Wenn wir jetzt irgendwann das Grauen auch loswerden, wäre ich wirklich begeistert. Aber genau, also supportet die Leichtathletik, die Deutsche, verfolgt Kassel, wie auch immer ihr mögt. Und dann sehen wir uns nächste Woche mit einem Recap wieder.
Bis dahin, ciao, ciao.